vor Grundlegung der Welt erkannt. Du bist der Allmächtige. Du bist der Herrscher dieser Welt. Es gibt nichts, was du nicht schon gewusst hast. Wir danken dir für die Offenbarung, die du uns gegeben hast. Durch dein Wort hier im Daniel. Wir beten weiterhin, dass du die anderen Kapitel auch uns offenbarst. Sage, was in deinem Herzen ist. Herr, wir geben dir die Gemeinschaft heute Abend. Amen. Halleluja. Lob den Herrn. Ich hoffe tatsächlich, dass alle Heiligen nicht nur etwas sehen, sondern erkennt, dass wir alle erkennen, dass Gott lebendig ist. Er ist wahrhaftig der Uralte, der lebendige Gott, der schon bevor alles das geschehen ist, hat er in Einzelheiten schon gewusst. Dieses Buch in Daniel möchte uns sagen, dass dieser Gott ist groß, ist wunderbar. Und wie auch Nebukadnezar gesagt hat, auch der König Darius muss bekennen. Eines Tages werden sowieso alle Leute bekennen. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen, dann müssen wir auch innerlich diesen wunderbaren Gott die Ehre geben. Er ist wahrhaftig der Allmächtige. Ja, er ist allwissend. Seine Weisheit ist unbegrenzt. Nichts ist vor ihm verborgen. Nicht wahr? Auch unsere Gedanken, was wir denken, da hat er gesagt, von ferne weiß er schon, was wir denken. Selbst bevor du es gedacht hast, kannst du dir vorstellen, hat er schon gewusst, was du denken willst. Deshalb sei vorsichtig, was wir denken. Gell? Nicht wahr? Unser Gott ist so wunderbar. Alle, die diesen wunderbaren Gott gesehen haben, berührt haben, müssen das bekennen. Und lerne, ihm die Ehre zu geben. Und besonders heute in seinem Hause müssen wir lernen, diesen wunderbaren Gott die Ehre zu geben. Ein Ehrfurcht in uns zu haben. Wir haben nicht nur mit irgendjemandem etwas zu tun. Wir haben mit diesem wunderbaren, herrlichen Gott zu tun. Und Kapitel 7 ist ein wunderbares Kapitel. Sehr, sehr wunderbar. Das ist eigentlich auch der letzte Kapitel von dem ersten Abschnitt. Und wir sehen auch sehr klar, dass die Vision von Kapitel 7 völlig der Vision oder dem Traum von Nebukadnezar entspricht. Und hier können wir sagen, dass es ein Abschnitt war. Es ist eigentlich sehr einfach, weil die ersten 7 Kapitel in der Sprache, in der chaldäischen Sprache geschrieben ist. Danach, ab Kapitel 8, hat Daniel hebräische Sprache benutzt. Das hat sicherlich seine Bedeutung. Die ersten 7 Kapitel hat mit dieser ganzen Vision der Reiche dieser Welt zu tun. Aber ab Kapitel 8, die Vision danach bis Ende, hat mit dem Volk Gottes und mit dem Tempel und mit Jerusalem zu tun. So, es ist sehr souverän, dass es in Hebräisch in Hebräischen geschrieben sind. Gott ist so souverän, manchmal muss ich dem Herrn loben. Viele haben darüber gestritten. Zweiter Abschnitt, sicherlich ist nicht von Daniel geschrieben. Und da haben sie gestritten. Und wir haben genossen. Lass sie streiten und wir genießen. Ein wunderbarer Gott. Ich muss immer wieder diesen wunderbaren Gott loben und danken und bewundern. Je mehr wir ihn sehen, desto mehr werden wir glauben, ihm vertrauen, ihm loben und die Ehre geben. Und in diesem Kapitel sehen wir, es wird so klar betont, und die Heiligen werden das Reich empfangen. Ah, wie wunderbar. Die Reiche dieser Welt am Ende werden zum Reich unseres Herrn sein. Und wir werden mit Christus zusammen herrschen. Wir werden dieses Reich empfangen. Und daher, Geschwister, es lohnt sich, alles dem Herrn hinzugeben. Und diese Welt nicht lieben. Tatsächlich, es lohnt sich nicht. Wir leben zwar noch heute in dieser Welt, aber wie der Herr gesagt hat, wir sind nicht von dieser Welt. O Herr, es gibt eigentlich viel zu sagen, aber ihr könnt selber diese Kapitel lesen. Ja? Ja, wir gehen zum Kapitel 8, sonst kommen wir nicht zum Ende. Im Kapitel 8 sehen wir, ja, einen neuen Abschnitt. Und hier sagte Daniel im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsasar. Nochmal erschien mir Daniel eine Vision, nach der, die mir im Anfang erschienen war. Natürlich, alle diese Visionen sind ineinander geknüpft. Ja, sie haben zu tun miteinander. Und jetzt wollte der Herr Daniel noch spezifischer etwas zeigen. Besonders im Kapitel 7, da müssen wir Achtung geben auf diese 10 Hörner, wie wir heute Morgen gesagt haben. Und besonders diesen einen Horn da, der Antichrist, dieses Tier da, was wir auch heute Morgen in Offenbarung gelesen haben. Und in Kapitel 8 möchte der Herr uns noch klarer beschreiben, was dieses Tier am Ende tun wird. Und die Erfüllung von diesem Kapitel ist eigentlich mindestens zweifach, wenn nicht mehrfach. Es ist schon mal erfüllt im Jahr 171 vor Christus durch den König Antiochos Epiphanes von Syrien damals. Lesen wir mal zuerst diese Verse. Ich sah in der Vision, Vers 2, und es geschah, während ich sah, da war ich in der Burg Susa, die in der Provinz Elam ist, und ich sah in der Vision, dass ich am Fluss Ulai war. Und ich erhob meine Augen und sah, siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Der hatte zwei Hörner und die zwei Hörner waren hoch. Aber das eine war höher als das zweite. So, diese Vision entspricht dann von dem persischen Reich. Ja, von dem Medo-Persischen Reich. Und Persien, diese Horn war höher. Ja. Und das Höhere stieg zuletzt auf. So, der Anfang von diesem Reich war von dem Medianischen Reich. Und danach, dann wird Persienreich stärker. Ja. Später erwähnt. Und ich sah den Widder nach Westen, nach Norden, nach Süden stoßen. Und das war sehr klar, ja, diese drei Rippen. Und kein Tier hielt im Stand. Und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Belieben und wurde groß. Das war das Persische Reich. Und während ich acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock. Ein Ziegenbock. Und hier ist es sehr spezifisch, gell? Eigentlich, das Persische Reich hat dieses Zeichen von dem Widder. Es ist sehr erstaunlich. Gell? Und das Griechenland hat das Zeichen von was? Von Ziege, so heißt auch Griechenland, oder nicht? Aegean, wie sagt man Aegean? Ja, die Griechen wissen, wir haben die Geschwister aus Griechenland. Aegean, wie sagt man? A-E-G-E-A, ha? Ägäisch, Ägäis, Ägäis, ja, die ganze Gegend. Der heißt Ziegenbock. Gell? Dieses Wort heißt Ziegenbock. Ja, Agent auf Englisch. Ja. Auf jeden Fall, wir brauchen nicht darüber viel zu reden. Da kam ein Ziegenbock vom Westen her, über die ganze Erde. Und er berührte die Erde nicht. Ja, er hat ja vier Flügel. Ja. Das heißt, er kam so schnell. Dieser Kampf, diese Conquest, Eroberung durch Alexander der Große war so schnell. Ja. Seine Füße berührte nicht die Erde. Er fliegt, dieser Leopard, mit vier Flügeln. Ja. Und er berührte die Erde nicht. Und der Bock, der Ziegenbock, hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Das ist der Alexander der Große. Und er kam zu dem Widder mit zwei Hörnern, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen. Und im Zorn seiner Kraft rannte er auf ihn zu, auf dem Widder. Und ich sah ihn neben dem Widder eintreffen. Und er ergrimmte gegen ihn und er stieß den Widder und zerbrach die beiden Hörner. Tatsächlich. Ja. Und in dem Widder war keine Kraft vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Und der Ziegenbock wurde überaus groß, mächtig, stark. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn. Alexander der Große starb frühzeitig von Krankheit. Und vier ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stelle. So klar hier beschrieben. nach den vier Winden des Himmels hin. Ja, hier können wir im Kapitel 8 unsere Gliederung lesen. Es ist einfacher, das hier zu lesen. Dann brauche ich nicht mehr viel zu erklären. Ein Widder mit zwei Hörner, das ist das Reich der Meder und Perser. Und dann ein zottiger Ziegenbock, das ist das griechische Reich. Ja. Der ist schon rau, gell? Das große Horn war Alexander der Große. Und die vier ansehnliche Hörner sind die vier Reiche nach dem Tod Alexanders, entsprechen den vier Köpfen des dritten Tiers im Kapitel 7. Da können wir diese vier Könige, die sie entwickelt haben, das können wir in der Geschichte lesen. Nicht zwar gleich sind sie zu diesen vier Königen geworden, es gab schon einen Machtkampf. Aber danach sehen wir dort Kassander, er hat das Griechenland Mazedonien regiert, Lysimachos, Kleinasien und dann Seleukos, Nikator, Syrien und Ptolemäus, Ägypten. Diese vier teilen nachdem Alexander der Große gestorben ist. Das entspricht so genau, was hier beschrieben hat. Ja. Und aus dem einen von ihnen kam ein einzelnes Horn hervor. Das ist jetzt wichtig für uns mehr zu wissen. Zunächst klein, aber es wurde übermäßig groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde, nämlich das gute Land. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels. Bedeutet nicht da Heer des Himmels dort, sondern Heer des Himmels bedeutet hier Israel, das Volk Gottes. Erinnere, das Volk Gottes war nicht nur ein Volk, sondern ein Heer, als sie ausgezogen sind aus Israel. Nicht wahr? Sie sind ausgezogen als ein mächtiges Heer. So Heer des Himmels bedeutet ein Volk des Herrn, das Volk Gottes. Und es warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Das heißt, einige Angesehenen, Leitende von dem Volk Israel. Und wir werden später sehen, es war tatsächlich so. Und zertrat sie, selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er empor. Der Oberste war damals der hohe Priester von Israel zu dieser Zeit. Und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg von Israel, und die Städte seines Heiligtums wurde gestürzt, und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Und ich hörte einen Heiligen reden, und er sprach, ein Heiliger zu jemandem, dem Redenden, nämlich, bis wann gilt die Vision? Von dem regelmäßigen Opfer und von dem entsetzlichen Verbrechen, das sowohl das Heiligtum als auch die Opfer, die ihm zur Zertretung preisgegeben sind. Wie lange soll es dauern? Und er sagte zu mir, bis zu 2300 Abend und Morgen. Dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt. Und es geschah, als ich Daniel die Vision gesehen hatte, da suchte ich Verständnis darüber. Und siehe, da stand vor mir einer, sein Aussehen war wie das Aussehen eines Mannes. Und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, die rief und sprach, Gabriel, lass diesen Mann, lass Daniel die Erscheinung verstehen. Und er trat an den Ort, wo ich stand, und als er herantrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Er sprach aber zu mir, merke auf, Menschensohn, denn die Vision gilt für die Zeit des Endes. Das ist wichtig, zuerst mal das zu wissen. Das heißt, diese Vision wird nicht nur geschehen bald zu seiner Zeit, sondern es wird auch geschehen ganz am Ende, in den letzten 3,5 Jahre von der großen Trübsal. Ganz am Ende. Ja, es ist für die Zeit des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich betäubt auf Erde, auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und stellte mich auf meinen vorigen Platz. Und er sagte, siehe, ich will dich erkennen lassen, was am Ende der Verfluchung geschehen wird. Was sagt die Lutherbibel? Hat jemand die Lutherbibel? Ja, Ende der was? Des Zornes. Ja. Ja. Was am Ende der Verfluchung oder des Zornes geschehen wird. Denn es gilt für die festgesetzte Zeit des Endes. Dann hat er nochmal von dem Ende gesprochen. Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Das hat er so klar hier gesprochen. Das brauchen wir nicht mehr darüber zu reden. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Das war der Alexander der Große. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, das ist der erste König. Alexander war der erste König. Und das es zerbrach, und dass vier andere an seiner Stelle auftraten, bedeutet, vier Königreiche werden aus der Nation aufstehen. Aber nicht mit seiner Macht. Ne? Denn diese vier Nationen sind entstanden nicht durch die Macht von Alexander der Große. Das hat gar nicht mehr mit Alexander zu tun. Sie haben unter sich damals gekämpft. Und daraus sind vier Reiche entstanden. Und am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken. Ja. O Herr, Herr Jesus, unsere Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Ich mache eigentlich nicht so sehr die Elberfelder-Übersetzung hier. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen groß tun und versehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen. Aber ohne eine Menschenhand am Ende wird er zerbrochen werden. Und die Erscheinung von den Abenden und von dem Morgen, was gesagt wurde, ist Wahrheit. Du aber halte die Vision geheim, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Und ich, Daniel, war erschöpft und einige Tage krank. Da stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über die Erscheinung und keiner war da, der es verstand. Auch wir nicht. Nach dem Reich von Alexander der Große entstand vier Reiche, die wir hier gesehen haben. Und aus diesen vier Reichen entstand jemand, ein König hier, nicht der, aber ein König, wie wir hier gelesen haben, am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß voll gemacht haben, wird ein König aufstehen. Abgefallenen hier gemeint ist der Fall von dem Volk Israel zu der Zeit. Das Volk Israel in dieser Zeit wird abgefallen, wird abfallen. Und der Abfall wird nicht so gut sein. Zu der Zeit, um diese Zeit herum, als Antiochus Epiphanes, hier haben wir auch seinen Namen hier geschrieben, das kleine Horn, ein Bild auf das Tier in Offenbarung 13, wir haben die Verse hier geschrieben, das war der Antiochus der Vierte, Epiphanes von Syrien. Und zu dieser Zeit von 175 bis 164 vor Christus wurde er zum König gemacht. Zuerst war er klein eigentlich. Er war ein Nichts. Ein Nichts war er. Nicht wahr? Aber die Geschichte zeigt uns, durch List und durch viele Manipulation am Ende wurde er groß, wurde er zum König. Er wuchs in eine große Macht, folgen wir diese Gliederung hier, aber nicht seine eigene Macht. Er benutzt Hilfe, er hat Diplomatie gespielt. Er hat verstanden, Gaben und durch viele Bestechungen, Geld und verschiedene Geschenke und durch seine Redekunst hat er die Nebenkönige da Unterstützung bekommen, dass er am Ende zur Macht gekommen ist. Der Mann hat es verstanden, etwas zu tun hier. Dann hat er ein grimmiges Gesicht. Ein grimmiges Gesicht. Schamlos und furchtlos. Frech. Ein Mensch, der gar kein Gefühl hatte. Erfahren in Ränken. Listig, schlau und betrügerisch. Das war der Antiochos Epiphanes. Und er warf einige von dem Heer des Himmels und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Zu dieser Zeit, und ich glaube, wir können einiges in der Geschichte lernen. Das ist wichtig für uns. Zu dieser Zeit war das Volk Israel durcheinander. Und es war auch eine Zeit, wo besonders dieser Antiochos Epiphanes versuchte, die Juden zu hellenisieren, sagt man auf Deutsch, ja? Zu hellenisieren. Sie wollen die Juden zu Griechen machen. Ja. Sie wollen sie ich finde nicht das Wort. Gut, hellenisieren. Nicht wahr? Es ist nicht gut, dass das Volk Gottes dieser Welt gleichgestellt werden. Ja. Gleichförmig werden. Damals war das Ziel von Antiochos Epiphanes, dass er das ganze Israel, das ganze Gebiet zu der griechischen Kultur mit Gewalt da umzustellen. Das heißt, sie sollen alle nach der griechischen Kultur sich ändern. Und wir wissen, dass die Juden da, das kann man gar nicht machen, das ist Gottes Volk. Du kannst nicht Gottes Volk da hellenisieren. Aber zu dieser Zeit, leider war ein Teil von den Juden, von dem Volk, sehr angesprochen und möchte sich modernisieren. Weißt du, wir müssen ja modern sein. Wir müssen uns Zeit anpassen. Nicht wahr? Und jetzt guck mal an die Macht. Ja, die damalige Welt, das war sehr gut, sehr schön und wir müssen anpassen. Ja, sogar unter der Priesterschaft damals war es schon schwierig. Da möchte einige, nicht wahr, konservativ sein. Sie wollen bleiben als Jude, gotttreu sein. Aber ein anderer Teil möchte gerne Grieche werden. Ja. Ja, warum müssen die Juden bleiben? Ja, sie mögen diese Hellenisierung. Sie möchten gerne sich anpassen. Und so zu dieser Zeit war der Hohepriester, er heißt Onias der Dritte. Er war der Hohepriester zu der Zeit, als Antiochos Epiphanes zum König gemacht wurde da. Ein böser Mensch. Das ist ein Bild von einem Tier, das kommen sollte. Ja, ein böser Mensch. Und zu dieser Zeit war Onias der Dritte der Hohepriester. Um die Geschichte kurz zu machen, ja, hat Antiochos der Epiphanes diesen Onias abgeschafft. Und wie abgeschafft? Damals war der Bruder von Onias der Dritte, das war der Bruder. Er wollte auch Hohepriester werden und er war ganz für die Hellenisierung. Ja. Und er ist zu dem Antiochos Epiphanes gegangen und hat Antiochos Epiphanes viel Geld angeboten, dass er seinen Bruder als Hohepriester absetzen soll und er wird dann die Stellung bekommen. Seht ihr? So war dieser ganze Hintergrund dort. Könnt ihr euch vorstellen, der Bruder von einem hohen Priester. Natürlich für Antiochus Epiphanes, das war sehr gut. Denn der Bruder, der heißt Joshua eigentlich, der heißt Joshua. Aber er hat um der Hellenisierungswillen seinen Namen geändert zu einem griechischen Namen, heißt Jason. Ja, du kennst ja die Geschichte, Angelika. Ja, sie hat Archäologie studiert, wusste sie, der heißt Jason. Guck mal, er war so sehr für die Hellenisierung, er möchte der damaligen Welt schon sich anpassen und modernisiert werden. Das möchte er. Und so hat er sogar versprochen, er wird dann alles tun, um Antiochus Epiphanes zu helfen, die Juden zu hellenisieren. Wunderbar, herzlich willkommen, sagte Antiochus und hat seinen Vorschlag angenommen. Und dann ist Jason zurückgegangen nach Jerusalem und hat dort eine Sporthalle gebaut. Ein Gymnasium. Ein Gymnasium ist nicht wie Gymnasium hier, gell? Ein Gym, a Gymnasium. Die Griechen sind ja sehr für Sport damals. Nicht wahr? Sport jeder Art. Gell? Das ist ja, deshalb haben wir bis auf den heutigen Tage, gell, die Olympiade. Damals war es wirklich in. Sport machen. Ist doch gut, oder nicht? Machen wir ein Sportstadion hier. In der Gemeinde in Stuttgart haben wir doch Platz. Vielleicht können wir Nebenplatz da holen und eine Sporthalle bauen, wie ist es? Einmal bin ich zu einer christlichen Halle gegangen in Vancouver. Eine christliche, Versammlungshalle. Und der Mann war sehr stolz, hat mich hergeführt, da wie wunderbar ihre Halle war. Und dann haben sie auch ein Stadion. Eine Sporthalle dort. Ja, wunderbar. Guck mal, eine Gemeindehalle mit Sporthalle daneben. Ist das nicht gut? Es fehlt nur noch ein Gemeindebasketballteam. So. Und so hat er das gemacht. Und nach schon zu der Zeit da, war es so anziehend für viele junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, besonders auch unter dem Priesterschaft da. Da am Ende haben sie schon diese tägliche Opfer da im Tempel da vernachlässigt und gehen alle Sport zu treiben. Könnt ihr euch vorstellen? Ich kann mir vorstellen, am Anfang, gell, schnell mal die Opfer machen und danach gehen wir mal Sport machen. Nicht wahr? Und dann vielleicht ein halbes Jahr später, wenn Sie das machen, denken Sie schon an die Sporthalle da und möchten schon Ihre Sport machen. Und dann gibt es noch sogar Wettbewerbe dort. Und am Ende haben Sie alle diese Opfer da gelassen. Und alle Priester gehen da zum Sport. Sport machen. Was meinen Sie, ist das gut? Was meinen Sie, was Gott sagen wird? Sie haben das vernachlässigt und sind alle zum Sport gegangen. Ja? Aber der Jason, er war mindestens noch ein kompromissvoller Mensch. Weil einige waren dagegen. So, das geht nicht. Gell? Einige Juden waren schon gar nicht froh. Und der Jason war verständig. Er hat Mitgefühl, Mitleidgefühl mit denen, die noch so dagegen waren. Und so gab unter ihnen ein anderer Mann, heißt Menelaus, aber er heißt auch Onias eigentlich. Manche meinten, er war der Bruder, aber er war nicht ein Bruder. Und damals hat Jason natürlich versprochen, Geld dem Antiochus zu bringen, gell? Seine Bestechungsgeld. Gell? Und er hat dann Menelaus beauftragt, diese Bestechungsgeld zu Antiochus Epiphanes hinzubringen, persönlich hinzubringen. So, dem Menelaus hat das Geld da, Bestechungsgeld für Antiochus gebracht. Ist das doch gut? Gell? Persönlich. Und als Menelaus da war, hat er dann dem Antiochus noch mehr Geld versprochen in der Bestechung, dass er den Jason absetzen soll und ihn als den Hohepriester einsetzt. Und dass der Jason nicht so absolut war und der kann es nicht analysieren. Das geht nicht, weil er zu sanft war. Also, das war nicht gut. Also ich konnte das besser machen. Natürlich, die Antiochus hat wieder mehr Geld gesehen. Mehr Geld gesehen. Und hat gesagt, warum nicht? Wenn du es besser machen könntest, dann hat er dem Jason abgesetzt. Und der Jason, laut Geschichte, ist dann nach Ägypten geflohen. Denn er hat schon Angst, dass man nicht nur ihn absetzt, sondern auch begräbt. So ist er nach Ägypten geflohen und der Menelaus ist zurückgekommen als der hohe Priester. Könnt ihr euch vorstellen, von der Priesterschaft damals da in Israel? Das ist kaum zu glauben. Wisst ihr, Geschwister, das ist auch ein Bild von uns heute. Das ist auch ein Bild von uns, Christen, Gläubige. Jeder möchte den anderen absetzen. Ich möchte groß werden. Ich möchte eine Position haben. Ich kann es besser machen. Nicht wahr? Und versucht durch verschiedene Wege und Weise, nicht wahr, die Position zu bekommen, die anderen abzusetzen, selbst dann hochzuheben. Manchmal denke ich, es ist nicht nur die Schuld von einem Tier da, sondern das Volk Gottes war so gefallen zu dieser Zeit. Und unsere Situation heute unter den Gläubigen ist auch nicht viel besser. Nicht wahr? Diese wird abgesetzt, jener wird hochgehoben und der andere möchte den anderen wegschaffen. So Menelaus ist zurückgekommen. Er war der hohe Priester. Aber er hat nicht das Geld gehabt, was er versprochen hat. Yeah, oh weh, was soll er machen? Er hat dann die Gefäße von dem Tempel da, was verborgen war, was in Sicherheit gestellt wurde, hat er diese Gefäße genommen, zum Tyrus gebracht, verkauft und dann das Geld dann nach Syrien gebracht. Na, noch schlimmer hat er. Noch schlimmer. Also, was meinst du, was wird Gott machen? Und natürlich zu der Zeit. War das Volk böse. Das Volk in Israel, die treu waren dort in Jerusalem, der war böse. Und hat den Angestellten dort von Menelaos da verhindern wollten damals. Und da gab es Kämpfe. Und die Soldaten da von Antiochus hat natürlich dort mitgekämpft und die Juden haben sie getötet. Und da gab es dann böses Blut und der Antiochus natürlich hat einen Kampf zuerst mal geführt gegen Ägypten und dann im ersten Mal, dann kam er zurück und haben viele Juden zu dieser Zeit umgebracht. Und hat sogar aus Wut da einem Tempel des Herrn zuerst mal ein Schwein da auch geopfert. So eine Situation fand statt. Nun, was meinst du, wer hat die Schuld? Nicht wahr? So der Fall des Volkes. Damals war wirklich schlimm. Er war wirklich schlimm. Und so hier heißt es dann, er warf einige von dem Heer des Himmels und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Und er machte sich groß, um Gott gleich zu sein. Später sehen wir, bei seinem zweiten Kampf, den er geführt hat, gegen Ägypten. Und dann kam er zurück, weil es ihm nicht ganz gelungen war und hat wirklich etwas sehr Böses getan. Gell? O Herr, er machte sich selbst groß, um Gott gleich zu sein. Er widerstand dem Fürst der Fürsten. Er warf die Wahrheit zu Boden. Damals dort hat er verboten, dass man das Gesetz, den Tora, die Schriften lesen sollte. Er hat es verboten. Ja. Und er entfernte die regelmäßige Opfer, er stürzte die Städte von Gottes Heiligtum, stellte den Gräuel der Verwüstung auf, ja. Hat ein Götzenbild vom Zeus da aufgestellt im Tempel des Herrn. Ja. O Herr, und natürlich am Ende wurde er ohne Zutun von Menschenhand zerbrochen. Ja. Und hier, wenn wir die ganze Geschichte lesen, werdet ihr sehen, dieser Mann, Antiochus Epiphanes, er ist ein Bild von dem Tier, von diesem Tier, was er tun wird am Ende in den letzten 3,5 Jahren. Es wird dann wieder geschehen. Die Erfüllung hier mit Antiochus Epiphanes war nur die erste Erfüllung. Und was er getan hat, diese Gräuel hier, der Verwüstung, dass er auf dem Tempel damals gestellt hat. Der Herr hat gesagt, bei dem Titus da, das wird auch geschehen, im Jahr 70. Und dann am Ende, in den letzten 3,5 Jahre, wird es dann nochmal geschehen. Und hier haben wir gelesen, zweimal, dass diese Vision gilt für die Zeit des Endes. Ja. Der Herr hat uns gewarnt, wenn das Volk Gottes nicht hören möchte, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir am Ende tun, wie wir wollen und überhaupt nicht mehr auf Gottes Wort achten, dann wird die Zeit reif für das Kommen der Verwüstung. Ja. So, der Herr hat eigentlich gewartet. Du musst wissen, viele Dinge wird geschehen, nicht nur, weil die Menschen der Welt böse ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, weil das Volk Gottes eigentlich gesündigt hat gegen ihn. Sie haben nicht auf ihn gehört und haben so viel unmögliche Dinge getan. Die ganze Priesterschaft damals war gefallen. Es war so schwierig. Ja. Und diese Geschichte hier, die so kurz erwähnt wurde, wird dann noch einmal erwähnt in Kapitel 11 in Einzelheiten. Es kommt noch in Kapitel 11. Ja. Und dann heißt es hier B, Punkt B, wie wir gelesen haben. Es zertrat das Heer des Himmels und die Sterne und das Heiligtum 2300 Tage lang. Und es ist wortwörtlich eigentlich erfüllt. Angefangen im Jahr 171 vor Christus. Nicht wahr? Und es ist wegen der Übertretung der Juden. Und es wird beendet im Jahr 164 vor Christus am 15. Tage des Monats Kislev. Ja. Ihr kennt ja die Geschichte von Makkabäus, dieser Aufstand durch Makkabäus. Ja. Nachdem Antiochus Epiphanes sowas getan hat, da gab es dann einen Aufstand. Da gab es einen Aufstand. Lob den Herrn. Später, ja, werden wir das sehen, in der Mitte haben wir eine Liste hier gemacht. Von Kapitel 11. Wenn ihr diese Liste lest, wir haben einen Fehler gemacht, gell? Von Vers 6, es ist Antiochus der Erste, nicht der Zweite, das war ein Fehler hier. Von Soter, Antiochus der Erste. Ja. Und dann im Vers 21 bis 35 sehen wir am Ende, gell, ist der erfolgreiche Makkabäer-Aufstand. Ja. Und dieser Makkabäer-Aufstand war das Ende von diesem Tun von Antiochus Epiphanes. Und von Anfang bis Ende war genau 2300 Tage lang. O Herr Jesus, möge der Herr unsere Augen öffnen, zu zeigen. Dann müssen wir wahrscheinlich zurückkehren zum Kapitel 7. Vers 25. Lass uns mal Kapitel 7, Vers 25 hier. Diese Zeit ist sehr wichtig für uns, kurz zu sehen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten, das ist von diesem gleichen Horn da gesprochen. Er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das heißt, alle diese Schwierigkeiten, Diese Vision, die wir jetzt sehen, wird geschehen in den letzten 7 Jahre, ja, wie wir gesehen haben in Offenbarung. Und hier heißt es, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ich habe die Verse hier angegeben in Offenbarung. Ja, Kapitel 11, 12, Vers 6, 14 etc. Ja, wir brauchen nicht mehr zu lesen, weil wir keine Zeit haben. Warum sagt die Bibel dann eine Zeit und zwei Zeiten und dann eine halbe Zeit? Sicherlich, das ist diese 3,5 Jahre hier von dem großen Trübsal. Wenn Daniel gesagt hätte, oder wenn der Herr gesagt hätte, 3,5 Jahre, dann es gleicht dann nicht 1260 Tage. Die Juden zählen, wenn man sagt 3 Jahre, dann am Ende muss man einen Monat hinzutun. Ja, dann ist es 1260 noch plus 30 Tage. Aber wenn es gesprochen wird, ein Jahr, was 360 Tage sind, und dann 2 Jahre, ja, dann ist es zweimal 360, dann nochmal eine halbe, dann ist es genau 1260 Tage. Also so genau ist die Schrift hier. Wir müssen sehen, wie genau unser Herr ist. Und so in diesen letzten 3,5 Jahre wird alles, was wir hier gelesen haben, geschehen. Was dieses Tier hier am Ende in dem großen Trübsal machen wird, das wird wirklich sehr schwer, sehr schrecklich. Aber es ist schon genau hier gesprochen, in wenigen Worten. Der Herr muss uns aufwachen. Ja. Die Schrift ist sehr genau, das müssen wir unbedingt lesen. Vielleicht für die jungen Geschwister, lass uns mal diese Verse lesen. Ja. Offenbarung Kapitel 11. Es ist auch gut zu lesen. Offenbarung 11 sehen wir, dass die zwei Zeugen werden in den letzten 3,5 Jahre gesandt vom Herrn, besonders nach Israel. In Jerusalem wird diese zwei Zeugen sein. Diese zwei Zeugen werden dort Zeugnis ablegen. Ja, haben wir, ja, Vers 2 und 3. Ja. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass weg und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben und sie werden die heilige Stadt noch einmal hier zertreten, 42 Monate lang. Ja, 42 Monate lang. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage lang weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Ja? Lass uns Kapitel 12 lesen, Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, von Gott bereitet, damit man sie dort ernährt, 1260 Tage lang. Das heißt 1260 Tage. Und weiterhin, in Vers 14, und der Frau wurde die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliehen konnte an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. So, es ist alle diese gleiche 3,5 Jahre. Und Kapitel 13, Vers 5. Und es wurde ihm, dem Tier, ein Maul gegeben, große Dinge und Lästerungen zu reden. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. So, es ist genau hier gleich 42 Monate. 3,5 Jahre, 1260 Tage, 42 Monate. Das steht so klar geschrieben, ja, dass man nicht irgendwas anders zählen. Denn die Menschen werden schon mit vielen Gedanken machen, aber der Herr gibt uns gar keinen Grund, nicht wahr, anders zu denken. 3,5 Jahre gleich 42 Monate gleich 1260 Tage. Es ist eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Der Herr hat das wirklich unterstrichen. Ja, weil diese Zeit jetzt sehr wichtig ist. Dann kommen wir schnell zu Daniel Kapitel 9. Herr Jesus, ich wünsche über diese Kapitel, dass ich im Englisch mit euch reden kann. Leider nicht. O Herr, in diese 4 Verse können wir bitte schnell zu der Gliederung kommen. Gell, die Vision über die 70 Jahrwochen. Den ersten Teil brauchen wir nicht, denn das ist schon vorbei. Und ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal darüber ziemlich ausführlich gesprochen. Gell? Und hier, was für uns wichtig ist, in diesem Teil, der Herr hat diese 70er-Woche ausgeschnitten von dieser ganzen Zeit hier. 70er-Woche, das heißt 490 Jahre, hat der Herr besonders abgeschnitten, daher rausgenommen, um uns zu zeigen, wann der Messias zum ersten Mal kommt. Das ist wichtig, der Messias, wann er zum ersten Mal kommen wird. Aber nicht nur, wann er das erste Mal kommen wird, sondern auch, wann er das zweite Mal kommen wird. Erinnere, unser Herr wird zweimal kommen. Das erste Mal in seinem Kommen ist es für die Errettung. Er muss zuerst die Erlösung vollbringen, wie diese Verse gesagt haben. Ja? Lass uns mal Vers 24 lesen. Wir haben, ich glaube, einen Fehler hier gemacht, gell? Von der Verseangabe. Irgendwo war ein Fehler von der Verseangabe, ja? Ihr könnt das selber ändern, oder? Tobi, haben wir nicht geändert? Nicht? Okay, auf jeden Fall, wenn wir es finden, dann ändern wir es. Ah, 70 Wochen, Vers 24, sind über dein Volk und über die heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Verbrechen, ach, die Elberfelder Übersetzung benutzt das Verbrechen. Wir benutzen unsere Gliederung besser. Um die Übertretung. Am Morgen früh hole ich meine Lutherbibel, das ist besser. Um die Übertretung zum Abschluss zu bringen, in Vers 24, und der Sünde ein Ende zu machen, das bedeutet, die Sünde zu versiegeln, und die Schuld zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und natürlich ein Allerheiligstes zu salben. Und es bedeutet hier, dass der Messias kommen wird. Ach, vielen Dank, ja, danke. Vielen Dank, Bruder. Ja, alle diese Punkte sehen wir, hat der Herr in seinem ersten Kommen vollbracht. Das war das erste Kommen des Herrn. Aber das erfüllte noch längst nicht sein Plan, nämlich sein Reich aufzubauen. Das heißt, nach dem ersten Kommen, nachdem der Herr alle diese Dinge vollbracht hat, dann fängt er an, jetzt sein Himmelreich aufzubauen. Ja. So müssen wir etwas hier sehen. Ja. Von dem ersten Kommen des Herrn hier, zu dieser Zeit ab der Befehl, ja, im Jahr 444, ja, ab dieser Zeit, als der König Artaxerxes Longimanus den Befehl an Nehemiah gegeben hat, zurückzukehren, die Stadt Jerusalem aufzubauen, nicht den Tempel. Der Tempel war schon längst wieder aufgebaut. Ab diesem Jahr bis zu dem ersten Kommen des Herrn, das erste Kommen des Herrn, das war genau 483 Jahre. Und in dieser Zeit, als der Herr kam, hat er alle diese Punkte erfüllt. Lob den Herrn. Er hat die Erlösung erfüllt. Er hat die Erlösung, Erlösung, kurz, wie schreiben wir kurz? SG. Okay, wir schreiben SG. Er hat die Erlösung erfüllt. Nicht wahr? Er hat die Gerechtigkeit zu uns gebracht. Und er ist der gesalbte König. Aber er kam, um diese Erlösung zu vollbringen. Wir machen das sehr einfach jetzt. Und nach seinem Werk jetzt hat er angefangen, durch seine Gnade und Leben die Gemeinde aufzubauen. Dann gibt es eine Gemeindezeit. Bis zu seinem zweiten Kommen hier. Da gab's, das ist die 69. Woche war hier. Und dann die letzte Woche wird es in dieser Zeit sein. Die letzte Woche. Eine Woche ist hier bei seiner Wiederkunft. Und dazwischen liegt diese 2000 Jahre von dem neuen Bund. Denn damals der neue Bund und die Zeit der Gemeinde war verborgen zur Zeit des Alten Testamentes. Paulus hat gesagt, es ist erst jetzt offenbart durch die Propheten im Geist. Aber zur Zeit von Daniel war es verschlossen. Nicht wahr? Es war gar nicht offenbart. So diese 70 Jahre hat eine Unterbrechung. Nach der 69. Woche gab eine Unterbrechung von fast 2000 Jahren bis heute, weil das Geheimnis nicht offenbart wurde. So, Daniel hätte wahrscheinlich sicherlich gedacht, ja, gleich nach der 29. Woche, dann wird der Messias gleich dort sein Reich bringen. Aber leider war es nicht so. Es gab eine Unterbrechung. Und dann hier, in dieser Zeit, das war die Zeit dann der Wiederkunft des Herrn, das ist an dem 70. Jahrwoche. Diese letzte 7 Jahre wird hier sein. So, lass uns jetzt lesen von der Luther-Übersetzung. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter, nämlich der Herr, der Messias, ausgerottet werden. Luther sagt, und nicht mehr sein. Das bedeutet nicht, dass es nicht mehr sein hier. Ich glaube, entschuldige, Elberfelder ist besser hier in diesem Vers. Hier heißt es, was sagte er? Ja. Wo bin ich jetzt? Ja, 26. Ausgerottet und wird, ach, keine Hilfe finden, ist auch nichts. Nein. Ja. Oh, gut, ich habe vergessen, wir haben ja die neue Übersetzung hier. Ja. Es tut mir leid, Entschuldigung. Wir gucken mal hier an der letzten Seite. Ja. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte abgeschnitten und er wird nichts haben. Das heißt, er wird das nicht bekommen, was eigentlich ihm gehört. Was ihm gebührt. Er ist ja der König. Er soll ja das Königreich bekommen. Er sollte auf dem Thron sitzen und herrschen. Aber das hat er nicht bekommen. Nicht wahr? Er wird abgeschnitten und er wird nichts haben. Zumindest noch nicht. Das heißt, zu dieser Zeit wird er nichts haben, was er eigentlich haben sollte. Was er bekommen sollte. Er sollte ja herrschen. Aber sein Reich war noch nicht bereit. Sein Volk möchte ihn nicht haben. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben gesagt, wir haben keinen König außer dem Cäsar. Ah, dann hat der Herr gesagt, sicherlich gut, ihr wollt Cäsar als euer König haben. Und im Jahr 70 hat der Herr den Cäsar Titus gesandt und haben sie alle ausgerottet. Jerusalem zerstört, Israel aus der Karte der Welt radiert und den Rest geführt in alle Nationen. Nicht wahr? Wollt ihr Cäsar als euer König haben? Gut. Ich lasse euch mal schmecken, was es bedeutet, Cäsar als euer König zu sein. Ja? Und dann, deshalb heißt es, und das Volk eines kommenden Fürsten, nämlich in Titus, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und tatsächlich im Jahr 70 danach, kurz danach, kam der Titus mit seiner Armee von verschiedenen Gegenden. Nicht nur römisch, sogar verschiedene Heeren hat er zusammengestellt da. Und hat die Stadt und das Heiligtum zerstört. Und das Kommen kommt durch eine Flut. Und Flut, wir haben die Verse von Jesaja 8 und Nahum, ihr könnt es selbst lesen. Es ist eigentlich diese Heer von der Armee und hat das Volk damals viel getötet und die ganze Stadt wurde zerstört und der Tempel besonders. Und bis zum Ende ist Krieg und Verwüstungen sind beschlossen. Ist tatsächlich so. Am Ende war Verwüstung. Israel wurde dann nicht mehr. Aber damals, viele, die natürlich vor 1948 über Daniel geschrieben haben, haben nicht klar vorhergesehen noch, dass in 48 wird Israel wieder existieren. Und daher meinen viele, all das, was Gott hier gesagt hat über Israel, wird dann zu Ende geführt werden. Aber Gott hat mit Israel noch nicht fertig. Sein Werk hat er noch nicht fertig getan. Und so, dann heißt es hier, in Vers 27, und durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen, eine Woche lang. Wer ist denn er jetzt hier? Diese er ist nicht mehr der Fürst in Vers 26. Der Titus ist ja gar nicht mehr gemeint. Sondern er, der Titus war hier, in Jahr 70. Aber er in Vers 27 ist dann sehr schwierig zu erklären, ist der siebte König in Offenbarung 17. Okay? Es ist klar, ja? Wir haben keine Zeit, gell? Es ist klar, gell? Erinnert ihr an den siebten König heute Morgen in Offenbarung 17? Aber das Tier ist nicht der siebte, sondern der achte. Es ist klar, ja? Alle jungen Leute, seid ihr klar, ja? So, er, der einen Bund mit vielen schließen wird für eine Woche lang, diese er, zuerst mal ist nicht der Titus in Vers 26, sondern zwischen 26 und 27 lag eine Unterbrechung wegen der Zeit der Gemeinde im Neuen Bund. Eine lange Zeit bis heute. Und wir sind jetzt am Ende von dieser Unterbrechung hier. Und dann ganz am Ende, am Anfang von dieser eine Woche, wird er, der siebte König, der noch kommen sollte, in Offenbarung 17, er wird einen Bund schließen. Und hier habe ich extra mit dem Wort durchmacht. Weil das Wort Bund schließen, von dem neuen Bund, den Gott schließt, Gott benutzt nicht dieses Wort schließen, mit Macht schließen. Gott braucht nicht einen Bund mit Macht zu schließen. Den neuen Bund hat der Herr sogar am Kreuz da geschlossen, nicht mit Macht, sondern er wurde dort getötet, wie hilflos. Aber dies ist ein besonderes Wort, das hier benutzt wird, was schwer ist eigentlich zu übersetzen. Ich habe schon lange gedacht, wie sollen wir dieses Wort hier übersetzen? Und viele haben das Wort fest gemacht. Ein Bund ist ein Bund, muss man nicht fest, kräftig machen. Gemeint ist nicht kräftig machen. Wie kräftig musst du einen Bund machen? Ein Bund ist ein Bund, nicht wahr? Und manche haben gesagt, schwer machen. Es geht auch nicht, einen Bund schwer zu machen. Es ist schwierig zu halten. Willst du einen Bund schwer machen? Das geht auch nicht. Aber hier heißt es mit Macht und durch Macht. Ohne Macht kannst du heute diesen Friedensvertrag gar nicht schließen. Wer keine Macht hat, versucht mal zu schließen. Nicht wahr? Heute, um diesen Bund zu schließen, muss jemand sein, der die Macht hat. Dann wird er diese beiden Partner erzwingen können, diesen Bund zu schließen. Also ohne Macht kannst du sie nicht erzwingen. Meinst du, man kann mit einfach schöne, sanfte Rede sie ermutigen. Ich war, hat Netanyahu nicht gesagt, hey, wir machen nicht Illegales hier. Jerusalem ist unsere Hauptstadt, wir machen, was wir wollen. Und niemand sagt uns, was wir hier bauen können oder nicht bauen können. Da musste Hillary Clinton ihren Mund zumachen, da konnte sie nicht machen. Sie hat nicht die Macht. Ich weiß nicht, wer die Macht hat, aber der wird kommen. Der wird kommen und der wird die Macht haben, diesen Bund mit vielen zu machen. Nicht mit allem, weil die meisten, manche sind nicht einverstanden, aber es ist gut so, mit vielen ist gut genug, Geld zu machen. Eine Woche lang wird der Bund gemacht, geschlossen. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Wer ist denn diese er jetzt? Wir haben drei er hier. Ist der achte? Genau. Ehe hier, so wir haben zwei Ehe hier in Vers 27 und die sind zwei verschiedene Leute hier. Die erste Ehe ist der siebte, die zweite Ehe ist der achte. Lob den Herrn. Wer sieht, der sieht. So ist es. Der Herr macht alles so kurz und zum Punkt da. Nicht wahr? So in der Mitte der Woche, das ist der Anfang dann von der letzten 7 Jahre. Etwas wird geschehen. Der letzten 3,5 Jahre. Ja, etwas wird geschehen. Der siebte wird umgebracht und kurz davor Satan wird herniedergeworfen mit dem Schlüssel von dem Abgrund und das schließt den Abgrund auf und das Tier kommt hoch und geht in diesen Leichnam von dem siebten hinein und stand er wieder auf. Und jetzt ist er hier, der achte. Und er wird dann den Bund nichtig machen. Und er wird dann Schlachtopfer und Speiseopfer von den Juden wieder abschaffen und genauso tun wie der Antiochus Epiphanes hier. Er wird alles zerstören, er wird sein Gräuelbild aufstellen da. Er wird sich wie Gott da sich aufstellen, angebetet zu werden. Und so weiter, nicht wahr? Und im Heiligtum wird der Gräuel der Verwüstung stehen. Und der Herr hat diesen Vers halt zitiert. Ja. Bis das endgültige Verderben, das Ende, ja, das beschlossen ist, sich über die Verwüster ergießen wird. So am Ende wird der Herr kommen und alles wird da verwüstet. Die Verwüstung. So, der Herr hat im Kapitel 9 hier uns gezeigt, wann das Ende sein wird und wie alles geschehen wird am Ende, hat der Herr uns schon vorher gesagt. Und warum sollen wir das alles wissen? Nicht damit wir nur im Kopf da das, oh ja, jetzt weiß ich, was geschehen wird, sondern damit wir uns hier vorbereiten. Für das Kommen des Herrn. Oder möchtest du lieber dabei sein? Wer möchte gerne dabei sein? Willst du gerne dabei sein?
Nein.
Nein. Ja. Ich glaube, niemand von uns möchte gerne hier in dieser eine Woche hier dabei sein. Wir wollen kurz davor noch entrückt werden zum Tod. Nicht wahr? Kurz davor wird natürlich, und nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit, die Auferstehung geschehen. Und diese Frau da in Offenbarung 12 ist die Gesamtheit des Volkes Gottes. Sie wird vor dieser Zeit auferstehen. Aber nur das männliche Kind wird zum Throne entrückt, aber die Frau wird dann in die Wüste hingeführt, fern von dem Drachen, aber nicht da oben, sondern in die Wüste auf diese Erde. Für wie viele Tage? 1260 Tage. Und wie viele Jahre ist das? 3,5 Jahre. Wie viele Monate? 42 Monate. Also, ja, das kann man gar nicht missverstehen. Ja? Der Herr möchte nicht, dass wir missverstehen. Genau diese Tage. Und es ist auch genauso diese 2300 Tage. Und der Herr hat gesagt, Abend und Morgen. Und diese Aussage, Abend und Morgen, es ist, da verstehen alle Juden einen Tag. So, tatsächlich, in Kapitel 8 da von dem, was Antiochus Epiphanes gemacht hat, von Anfang bis Ende, ist genau 2300 Tage. Wie viele Jahre sind das? Durch 360 Tage sind etwa 6 Jahre etwas, gell? Auf jeden Fall, Geschwister, Gott ist sehr genau. Durch Daniel möchte er uns überzeugen, dass wir alle darauf achten sollen, was er gesagt hat, es wird ganz erfüllt werden. So, was hat Daniel getan in Kapitel 9? Er hat gebetet. Und das ist sehr wichtig für uns heute Abend. Wir wollen nicht mit dem 3,5 Jahre von dem großen Trübsal und Antiochus Epiphanes, von dem Tier, nicht wahr, von diesem bösen Horn da, heute Abend die Versammlung beenden, sonst werden wir Albträume haben, sondern vielmehr, wir wollen von dem wunderbaren Gebet von Daniel beenden. Sein Gebet war sehr wunderbar. Kapitel 9. O Herr, ja, in diesem ersten Jahr der Herrschaft, gib mir noch ein paar Minuten, dann sind wir fertig, ja? Achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte durch Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Das heißt, nach 70 Jahren sollte das Volk zurückkehren. Und Cyrus hat tatsächlich diesen Befehl gegeben. Genau wie die Schrift gesagt hat durch Jesaja. Und wir müssen heute lernen, auf das Wort Gottes auch genau zu achten, wann jetzt das Ende sein wird. Ja. Wir werden natürlich nicht wissen von dem Tag und die Stunde, aber wir müssen schon heute wissen, dass wir nah am Ende sind. Ja? Mindestens von den Jahreszeiten müssen wir wissen. Ja? Von vielen Zeichen, was der Herr uns schon gesagt hat, wissen. Ja? Und so, Daniel war sehr aufmerksam. Er wusste von der Schrift, dass die Zeit kommt. Was hat er gemacht? Er hat gebetet. Und ich kehrte mich zu Gott. Das ist sehr gut. Wir müssen uns kehren zu Gott, uns wenden zu ihm, dem Herrn, um zu beten, zu flehen und zu fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, unbekannte und sprach, ach Herr, du große und heilige Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Siehst du, das ganze Volk war schuldig. Du Herr bist gerecht, wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihre Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige und unsere Fürsten und unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden. Und wir gehorchten nicht die Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab und gehorchten deine Stimme nicht. Selbst bei dem ersten Kommen des Herrn, seht ihr, nachdem sie zurückgegangen sind, und Jerusalem wieder aufgebaut, den Tempel wieder aufgebaut. Danach sind sie wieder abtrünnig geworden. Ja, darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat. Und er geschrieben steht im Gesetz des Mose, besonders im 3. Mose 26, das habt ihr gelesen. Ja, oder nicht? Ja? Des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Wisst ihr, der Daniel kannte das Gesetz. Ich möchte schnell mal 3. Mose lesen für euch. Ja. Deshalb ist es gut, dass wir nicht nur beten, sondern in unserem Gebet müssen wir auch wissen, was Gott verlangte. Ja. Im Kapitel 26 im 3. Buch Mose steht es vom Segen und Fluch hier, was Luther auch hier geschrieben hat, was richtig ist, denn Gott hat sie mehrmals hier gewarnt. Und in Stufenweise, wenn ihr Anfang nicht macht, werde ich das machen. Wenn ihr immer noch nicht hört, werde ich das machen. Und immer noch nicht hört, werde ich dies machen. Und immer noch nicht, werde ich das machen und am Ende Schluss. So ist es. Lest ihr mal. Nicht wahr? Bis Vers 14. Am Ende. Denn am Ende heißt es, ja, sie werden da in fremden Lande da getrieben werden und dort ja, auch umgebracht werden, etc. Gell? Da werden sie dann bekennen ihre Missetat und ihre Väter Missetat, dass sie mir untreu gewesen sind und mir zuwider gehandelt haben. Nicht wahr? Darum habe ich auch ihnen zuwider gehandelt und sie in das Land ihrer Feinde getrieben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen und dann werde ich die Strafe für ihre Missetat abtragen, etc. Gell? Auf jeden Fall hier, deshalb sehen wir, dass Daniel in seinem Gebet auch nicht nur für seine Sünde, sondern er hat für die Sünde des ganzen Volkes da vor Gott bekannt. Wir haben gesündigt. Er hat in diesem Zeitpunkt das ganze Volk vertreten. Manchmal sagen wir gerne, sie haben gesündigt. Aber wisst ihr, Geschwister, wenn wir in ihrer Schuhe gewesen wären, hätten wir genau wahrscheinlich so gemacht. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, etc. Auch für die Sünde der Väter. Das bedeutet nicht, dass wir heute für die Sünde unserer Väter da die Verantwortung tragen. Nein, nein. Sondern hier hat er gebetet. Und aus Liebe für das ganze Volk Gottes hier hat er gemäß dem Wort Gottes da gebetet. O Herr, und Gott hat seine Worte gehalten, und die er geredet hat gegen uns und unsere Richter und so weiter. Vers 15 überspringen wir. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast, mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn. Ja. Und heute am Ende dieses Zeitalters müssen wir auch oft jetzt zu Gott uns wenden, weil wir wissen, seine Wiederkunft ist sehr nah. Wir sollen nicht nur beten, Herr, bereite uns vor. Natürlich, das müssen wir auch beten. Aber wir müssen auch beten für das ganze Volk, das in der Gefangenschaft noch sind, die in der Finsternis noch stehen und wissen nicht, was sie machen sollen. Nicht wahr? Ein Herz für das Volk Gottes müssen wir schon haben. Natürlich die Abtrünnigen, da können wir gar nicht machen. Aber es gibt wahrscheinlich viele Unschuldige, die nicht wissen. Und sie wurden nicht anders gelehrt. Niemand hat ihnen vieles erzählt über die Wahrheit und wie sie wandeln sollen, was das Ziel des Handelns ist. Sie sind dort gefangen. Im Grunde genommen, wir sind nicht besser als sie. Aber wir haben Gnade empfangen. Wir müssen aber wissen, diese Gnade, die wir empfangen haben, soll nicht nur für uns sein, damit wir entrückt werden oder damit wir zum Reich gehören und das Reich empfangen. Nein, ich möchte gerne sehen, dass noch so viele Heiligen das Reich mit uns zusammen empfangen. Deshalb hier im Kapitel 9 sehen wir das wunderbare Gebet von Daniel. Er war nicht für sich selbst alleine. Auch nicht für seine Gefährten, die mit ihm waren damals. Sondern sein Herz war für das ganze Volk. Das bedeutet nicht, dass wir machen Kompromisse mit Babylon. Nein. Nein. Und allerdings, wenn wir meinen Babylon, wir meinen nicht das Volk Gottes, sondern wir meinen das System da. Und die viele verschiedenen Gruppierungen, die der Feind dadurch List und Verführung und Deceit, wie sagt man, Betrug da, die Christen da zusammen dort gefangen genommen hat. Und dieses System ist schrecklich. Wir müssen das System hassen, aber nicht die Gläubigen. Und für sie beten, damit sie, wie Offenbarung 18, Vers 4 sagt, kommt aus ihr heraus, mein Volk. Das Volk selbst war nicht Babylon, aber das Katholizismus, ja. Die Kirche sozusagen, das ganze System da, was das Volk Gottes zurückhält. Der Herr möge sein Volk befreien von der Gefangenschaft, damit sie zurückkehren nach Zion. Lob den Herrn, damit sie dem Herrn folgen können, dem Lamme nachfolgen, wo er hingeht. Damit sie, lob den Herrn, nicht durch diese 3,5 Jahre Trübsal hindurchgehen müssen. Damit sie die Gelegenheit haben, heute noch das Reich des Herrn mitzubauen. So ein Gebet ist für uns notwendig. O Herr, wir sollen hingehen, aber nicht nur da sie mit dem Wort auf den Kopf da zu schlagen, sondern vielmehr beten. Wir beten für sie. Täglich. Guck mal, was für ein Gebet hat Daniel. Was für ein Herz hat er für sie. Ein Herz für das Volk und ein Herz für Jerusalem. Für das Haus des lebendigen Gottes. Ein Herz für das Reich Gottes. Ja, natürlich, ich kann mir vorstellen, nachdem Daniel das gesehen hat, dass der Messias noch so lange dann kommen musste. Und nachdem er gekommen ist, dann muss er noch getötet werden. Da konnte er wahrscheinlich gar nicht mehr schlucken. Ja, daher sehen wir im Kapitel 10, da schon lange Zeit hat er noch getrauert. Denn er hat ja erwartet, wenn das Volk Israel jetzt zurückkehrt, wird dann das Reich des Herrn kommen. Dann wird der Messias wahrscheinlich schon kommen. Denn die Zeit ist ja gekommen, 70 Jahre. Dann hat der Herr die 70-Jahr-Woche, nicht 70 Jahre, sondern 490 Jahre gesagt. 490 Jahre, ich sehe jetzt gar nicht, ich bin jetzt 85 Jahre alt. Was kann ich denn noch sehen? Und dann, wenn der Messias kommen wird, dann wird er noch abgeschnitten, getötet. Meine Güte, was ist denn das? Ja, stellt ihr vor, ihr seid der Daniel. Da kannst du nicht mehr schlafen. Oh, Herr Jesus, was ist denn das? Und dann hat er zum Glück nicht gewusst, dass es noch 2000 Jahre länger war. Dann hat er keinen Atem mehr, dann bekommt er einen Herzschlag. So, es ist gut, manchmal nicht zu viel zu wissen, gell? Aber auf jeden Fall, Geschwister, es ist gut, ein Herz wie Daniel zu haben. Er hat solch eine Last in seinem Herzen getragen. Und daher muss ich sagen, er ist wirklich ein wunderbares Bild von unserem Herrn Jesus Christus. Denn nachdem er aufgefahren ist in der Höhe und nach diesen 2000 Jahren, was hat er dort als ein Priester gemacht? Er hat für uns gebetet. Unaufhörlich steht er für uns ein. Wo wären wir heute, wenn der Herr nicht für uns eingestanden ist und für uns gebetet hat? Nicht wahr? Und dass der Herr uns heute diesen Weg zeigt und dass wir hier genossen haben, es darf nicht für uns selbst sein. Sondern wir wollen gerne beten. Herr, dein ganzes Volk. Nicht wahr? Mindestens die, die nach dir suchen. Ich habe oft den Herrn gesagt, Herr, hast du denn nicht gesagt, wer sucht, der findet? Und meinst du, niemand hat gesucht heute? Sicherlich. Dann sollst du sie zu deiner Gemeinde bringen. Nicht wahr? Andererseits müssen wir auch sehen, nicht viele Leute möchten gerne den Weg des Herrn nehmen. Weil auch damals nur einen kleinen Bruchteil sind zurückgekehrt nach Jerusalem. Auch so viele von dem Volk. Dann sind etwa mehr über 40.000 am Anfang mit Zerubabel und mit Joshua zurück nach Jerusalem gekehrt. Das sind nicht viel im Vergleich zu dem Ganzen. Aber lob den Herrn, wir stehen hier nicht für uns selbst. Wir stehen hier für Gottes Vorsatz und auch für das ganze Volk. Der Herr erbarm sich unser. Amen. Vielleicht schaffen wir es noch. Morgen Kapitel 10 und 11. Ja, Herr Jesus, der Herr sei uns gnädig. Ja. Es tut mir leid, dass ich heute Abend 30 Minuten zu lange gesprochen habe. Ich habe die lange Geschichte zu lang gesprochen, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen sollte, weil es zu viel zu sagen gibt. Am Ende war ich sprachlos schon. Aber es ist auch so. Lob den Herrn.